Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie dabei sind. Passend zur Adventszeit kommt ein Spielfilm in unsere Kinos, der das Auftauchen christlicher Ideen mit vorchristlichem Glauben und Aberglauben kombiniert. Außerdem spielen dabei noch der Staatskommunismus und der neoliberale Kunstmarkt eine Rolle. Eine sehr wilde, überladene Mischung, über die wir gleich mit dem Regisseur sprechen werden. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. In diesen Zeiten spielen die drei Episoden des serbischen Spielfilms »Der Schein trügt«. Darin setzt sich Regisseur Srdan Dragojevic mit den großen Fragen des Menschseins auseinander. Gibt es einen Gott? Wie sieht Gerechtigkeit aus? Und welche Rolle spielt dabei die Kunst? Besonders ist, dass jede Episode ihren eigenen Ton und Charme hat. Zum Beispiel in der ersten geht es um einen Bauern, der eines Tages aufwacht mit einem Heiligenschein über dem Kopf. Das bringt ihn, seine Frau und das ganze Dorf zur Verzweiflung. Denn alle stellen sich die Frage, ist das jetzt ein göttliches Wunder oder doch eine teuflische Strafe?
Bist du ein Heiliger?
Runter mit dir.
Du verbrüßt mich doch!
Was meinst du, ist die Scheiße ein bisschen blasser geworden?
Es leuchtet wie Las Vegas.
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm »Der Schein trügt«, der nächsten Donnerstag neu in unsere Kinos kommt. Vor der Sendung konnte ich mit Regisseur Srdan Dragojevic sprechen und wollte von ihm wissen, ob er denn selbst an Wunder glaubt.
Well, I do believe in a miracle of art.
Ich glaube an das Wunder der Kunst. Ich glaube daran, dass Kunst einen selbst und die Gesellschaft verändern kann. Ich glaube auch an das Wunder der Liebe. Aber wenn es um die Wunder in meinem Film geht, dann muss ich sagen, dass es sich um sogenannte MacGuffins handelt. Also um Symbole, die ganz konkrete gesellschaftliche Probleme darstellen sollen. Der Film spielt ja in einem nicht konkret benannten osteuropäischen Land, in dem die Bevölkerung plötzlich lernen muss, christlich zu leben, nach 50 Jahren Staatskommunismus. Dieser Lernprozess ist häufig lustig und skurril, weil die Bevölkerung unterschiedliche Rituale mischt. Das ist natürlich als Filmthema heikel, weil es gewisse religiöse Gefühle angreifen könnte. Aber wissen Sie, meine Schwester ist eine orthodoxe Nonne. Und ich gab ihr das Drehbuch, weil ich an ihrer Meinung interessiert war. Und sie sagte mir, das ist ein sehr christlicher Film. Es gibt nichts Blasphemisches. Du sprichst von Hoffnung und Glaube in einem sehr ernsten und christlichen Sinn. Sie nannte den Film eine christliche Komödie und ich war über ihr Urteil sehr erleichtert. Ich habe den Film auch katholischen und orthodoxen Bischöfen gezeigt und auch sie fanden ihn gut. Also kann man sowohl gläubig sein als auch einen Sinn für Humor besitzen. Das fand ich beruhigend. Es gibt aber auch sehr viele politische Metaphern im Film. Und auch diese wurden von unterschiedlichen Gruppen bislang akzeptiert, was mich sehr freut.
But I learned that people can understand some of them.
Das ist interessant, weil Sie ja moralisch durchaus provokante Ideen in den Raum stellen. In der ersten Episode Ihres Films, da lernen wir zum Beispiel einen Mann kennen, der einen Heiligenschein plötzlich über dem Kopf hat und er probiert alles, um ihn loszuwerden. Und die beste Methode dafür, stellt sich heraus, ist zu sündigen. Ist die Sünde also ein Weg zum Erfolg?
Ja, das haben Sie gut erkannt. Es bringt uns aber wieder zurück zur Doppeldeutigkeit von Wundern. Denn die Frage ist ja, woher wissen wir denn, ob ein Wunder ein Zeichen Gottes ist oder nicht eine Verführung Satans? Hier wird das Gedankenspiel im Film ja interessant. Wir wissen es einfach nicht. Das Helle und Dunkle, diese Dualität, existiert in uns allen. Und mich als Geschichtenerzähler interessiert das. Darum geht es in der ersten Episode des Films. In der dritten Episode geht es um die, für mich dann eher teuflische, Idee von Kunst als Nahrung. Allein der Anspruch, der an Künstler gestellt wird, ist höllisch. Nur Kunst, die Nahrung für die Seele ist, ist gute Kunst. Der Gedanke quält mich selbst. Dies ist ja mein 9. Spielfilm. Manche meiner Filme waren Publikumshits. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Mache ich nur Unterhaltung? Ist es nicht kunstfertig genug? Mache ich was falsch? Auf der anderen Seite will ich mit der letzten Episode meines Films mich auch über das Konzept der sogenannten Kreativindustrie lustig machen. Allein schon der Begriff ist eine pure Erfindung eines neoliberalen Zeitgeists, der Kunst nur dann als erfolgreich bezeichnet, wenn sie Geld macht. Das ist Schwachsinn. Aber das Konzept hat sich durchgesetzt. Ich muss mich auch ständig fragen, für wen mache ich den Film? Für mich? Für die Produzenten? Oder für die Förderanstalten? Es ist die Hölle. Deshalb habe ich die Episode auch in einer nicht allzu fernen Zukunft angesiedelt, weil ich denke, es wird noch schlimmer werden.
That's why I put the story in a near future, you know, because I think that we are going to live hell, you know.
So it's very pessimistic.
Das ist aber sehr pessimistisch.
I mean, you know what? I mean, the film is.
Naja, das sehe ich anders. Wieso denn pessimistisch? Für mich handelt der Film darüber, ob wir Gott erreichen können. Es geht um eine Opferbereitschaft. Wie kann ich göttliche Gnade erfahren? Was sind die Wege dahin? Ich denke, dass es über eine pure Reinheit geht. Aber das erreichen nur Verrückte. Alle anderen merken schnell, dass wir etwas opfern müssen, um diesen Zustand des Guten oder Göttlichen zu erreichen. Daher denke ich nicht, dass es eine pessimistische Haltung ist.
Naja, aber können wir diesen Zustand wirklich erreichen ohne die Vorgaben der Ideologien, die sie uns vermitteln? Ich meine, Sie haben es ja gerade selbst erklärt, dass das Christentum in Ihrem Film, zumindest in der ersten Episode, den Kommunismus ablöst. Also eine Ideologie löst die andere ab. Können wir dem überhaupt entkommen?
Some of them maybe.
I mean, listen, you're quite right. I mean, it's.
Ja, Sie haben recht. Ideologien sind die Mauern, in denen wir leben. Ich versuche dem aber nicht aus dem Weg zu gehen. In meinem Film kritisiere ich die Auswüchse der modernen Gesellschaft, die Geldgier, den ständigen Konsumismus, die flache Unterhaltungsindustrie, die Unterforderung durch die Medien. Das sind alles Dinge, die ich auch im Blick habe. Es muss aber auch in dieser Welt spirituelle Momente geben, die auf etwas Größeres verweisen. Vielleicht passiert es ja, wenn man ein abstraktes Gemälde betrachtet und man sich plötzlich fragen muss, ob wir nicht nur einer dieser Punkte sind in einem größeren, göttlichen Plan. Aber vielleicht liegt es ja an mir selbst. Ich bin jetzt in meinen 50ern und habe schon viele Filme gemacht über unterschiedliche Themen, Kriminalität und über LGBTQ-Rechte. Jetzt bin ich in einer Phase, in der ich mir andere Fragen stelle. Fragen über Gott und Religion. Bin ich nur ein Punkt auf diesem abstrakten Gemälde des Lebens? Oder gilt das auch für meine Filme?
All my films are just these small dots.
I like the visual style of your movie. Was für Ihre Filme auf jeden Fall gilt, ist, dass sie visuell immer sehr unterschiedlich sind. Das gilt auch für die Episoden, in der Schein trügt. Wie haben Sie eigentlich den Stil der unterschiedlichen Episoden erarbeitet?
Alle Episoden sind anders gestaltet. Das stimmt. Man könnte sagen, der Stil ist sehr eklektisch. Und das war mir wichtig. Ich wollte unterschiedliche Formen zusammenfügen, seien es Genres oder Erzähltempi an sich. Ich habe ja Psychologie studiert und sogar eine Zeit lang als Therapeut gearbeitet. Und deshalb probiere ich meine Erfahrung und mein Wissen aus dem Bereich der Psychoanalyse für meine Filme zu verwenden. Ich will, in einem positiven Sinne, das Publikum manipulieren, ihre Aufmerksamkeit beeinflussen. Die erste Episode zum Beispiel sollte ausufernd und deftig sein, wie eine klassische italienische Komödie. Die zweite Geschichte handelt von Machtmissbrauch und Strafe und Verbrechen. Deshalb ist alles wesentlich düsterer und kälter gefilmt. Schließlich die dritte Episode handelt von Kunst. Deshalb ist sie wärmer, expressiver. Sie unterscheidet sich daher auch vom serbischen Kino allgemein. Wissen Sie, wir machen keine Filme über Kunst und Künstler. Unser Kino scheint sich nur für Gangster und die Mafia zu interessieren. Ich verstehe das nicht. Ich habe auch mal so einen Film gemacht und im Zuge der Recherche einige Mafiosi getroffen. Und der einzige Gedanke, den ich hatte, war, diese Menschen sind absolut uninteressant. Sie sind banal. Wozu Geschichten über sie erzählen? Es ist traurig, dass sich meine Regiekollegen mehr für diese prosaischen Gangster interessieren und nicht für ihre eigenen Kollegen. Es gibt also eine Lücke, die ich mit diesem Film füllen wollte. Warum entsteht Kunst? Können wir etwas schaffen nur aufgrund eines reinen Schaffensdrangs oder muss es immer schon ein Teil einer Industrie sein?
Das ist aber eine sehr politische Haltung. Also entweder Kunst aus reinem Kunstwillen produzieren oder Dinge ansprechen und thematisieren, die die Öffentlichkeit bewegen oder bewegen sollten.
Ja, in gewisser Weise haben Sie recht. Ich würde von mir behaupten, dass ich ein extrem linker Regisseur bin. Vielleicht würde ich mich einen christlichen Marxisten nennen.
Not extremely, I consider myself Christian Marxist.
Wie Pasolini?
Wie Pasolini, okay.
Genau wie Pasolini. Ich glaube immer noch daran, dass Kunst die Gesellschaft ändern kann. Nicht mehr so enorm, wie es damals Pasolini, Costa Gavras oder Fellini mit ihren Filmen gelang. Das passiert so nicht mehr. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass die sozialen Medien die Bedeutung des Kinos einfach dezimiert haben. Ich habe ja den Film Parade gemacht. Und dieser Film hat viele Menschen in homophoben Gesellschaften berührt und zum Umdenken bewegt. In dem Film geht es ja um eine Regenbogenparade, die verboten werden soll und die sich eine Schutzkolonne von rechtsradikalen Schlägern organisiert. Nach der Vorstellung des Films auf der Berlinale sagte ein Zuschauer, dass er aus Bosnien fliehen musste, weil er schwul ist und seine Familie den Kontakt zu ihm abbrach. Nachdem seine Familie Parade gesehen hat, rief ihn der Vater an und sagte, dass er ihn jetzt verstehe und ihn liebe. Solche Geschichten sind für mich der wahre Lohn meiner Arbeit. Da bekommt die ganze Qual, der man sich als Regisseur so aussetzt, eine Bedeutung. Sowas macht mich stolz. Filme können vielleicht keine ganzen Gesellschaften ändern, nur Einzelne, die sie sehen. Das ist eine große Kraft. Ich hoffe, dass mein aktueller Film, Der Schein trügt, auch einige Menschen beeinflussen kann. Ich weiß aber noch nicht, in welche Richtung das sein wird. Die meisten Aspekte des Films probieren, das Publikum davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, ein guter Mensch zu sein. Das ist nicht das Schlechteste.
Sagt Regisseur Srdan Dragojevic über seinen Spielfilm Der Schein trügt, den Sie kommenden Donnerstag in den deutschen Kinos sehen können. Und am Montag werden die Nominierungen für die Golden Globes bekannt gegeben. Eigentlich ein Standardtermin in der Award-Season. Doch dieses Jahr könnte alles anders sein. Denn der Verein der Auslandspresse, die Hollywood Foreign Press Association oder kurz HFPA, die den Preis verleiht, stand in den vergangenen Monaten sehr stark in der Kritik und musste wegen einiger Skandale große Reformen anstoßen. Unter anderem ging es um mangelnde Diversität und Gerüchte, Vereinsmitglieder seien bestechlich. Wie die Reformen bislang umgesetzt worden sind und wie es auch um die Ausstrahlung der Gala bestellt ist, das konnte ich vor der Sendung mit LA-Korrespondentin Katharina Wilhelm besprechen. Hallo erstmal nach Los Angeles.
Hallo.
Helen Höhne, die neue Vorsitzende der HFPA, sagte diese Woche der Vanity Fair, dass sie sehr froh sei, die neue HFPA 2.0 zu repräsentieren. Welche Änderungen wurden denn jetzt überhaupt vorgenommen?
Also die wichtigsten Änderungen, vor allem nach außen, das ist, dass 21 neue Mitglieder aufgenommen wurden und dass die eben insgesamt diverser sind, also Black und People of Color vertreten sind. Das war so, ich sag mal, der konkreteste Vorwurf an diese Organisation, dass es dort eben Auslandsjournalisten gibt. Man spricht ja eben von der Hollywood-Auslandspresse, aber es gibt eben kein einziges schwarzes Mitglied in deren Reihen und das ist eben aufgestoßen. Kritisiert wurde auch insgesamt das Verfahren um die Preisvergabe. Das sei intransparent und es wurde auch gemunkelt immer wieder, dass Journalisten, Journalistinnen zum Teil beeinflussbar seien, was diese Nominierungen angeht. Und da will man ganz klar organisatorisch ran, die Strukturen im Innern ändern. Das hat mir die Präsidentin Helen Höhne tatsächlich vor einigen Wochen selbst noch erzählt.
Wir haben eine komplett neue Führung. Es gibt jetzt ein Board of Directors, die bestehen aus 15 Mitgliedern, 3 Outsidern, also 3 sind von denen keine Mitglieder. Das ist auch alles neu von uns. Wir stellen einen CEO ein, den hatten wir vorher auch nicht. Also es ist wirklich eigentlich eine komplett neue Organisation.
Genau, und so versuchen sie eben diesen Kritikern entgegenzukommen und sich wirklich als neue Organisation, Helen Höhne hat ja gesagt, 2.0 zu präsentieren.
Reichten denn diese Änderungen den KritikerInnen überhaupt?
Naja, also viele Kritiker, die haben sich gewünscht, unter anderem, dass die Gruppe insgesamt größer wird. Man muss sagen, die Golden Globes oder die HFPA, die ja dahinter steht, das sind etwa 90 Journalisten gewesen. Das ist wirklich eine super kleine Gruppe. Jetzt wollen die aufstocken auf etwa 125 Mitglieder im kommenden Jahr. Ja, aber man hatte sich eigentlich gewünscht, mindestens 300 Mitglieder zu haben. Warum? Wenn man so eine kleine Gruppe hat, dann ist das eben einfacher von PR-Organisationen, von PR-Agenten, von den Studios beeinflusst zu werden. Denn es geht ja letzten Endes darum, wer wird nominiert und wer bekommt einen Preis. Und diese Preise sind ja viel wert. Die versprechen Aufmerksamkeit und dann eben vielleicht neue Deals. Also ist das natürlich attraktiv, bei den Golden Globes erwähnt zu werden. Und das war eben auch einer dieser großen Vorwürfe. Und da sagen viele Kritiker, da ist uns zu wenig insgesamt passiert. Die glauben tatsächlich noch nicht an eine HFPA 2.0.
Jetzt hat sich Höhne auch beschwert darüber, dass die HFPA von Hollywood überhaupt boykottiert werde, also dass zum Beispiel Interviews abgesagt werden. Wieso straft denn die Branche den einstigen Liebling?
Ja, also das geht hier tatsächlich schon seit einigen Monaten, dass die der Hollywood-Auslandspresse so ein bisschen was Schmuddeliges anhaftet. Und das hat tatsächlich eben mit diesen Recherchen zu tun, der LA Times, die das Ganze mal zusammengetragen haben und die hier einige Artikel veröffentlicht haben. Und danach gab es eben eine große Welle. Hollywood-Stars haben auf einmal erzählt, wie unangenehm die Fragen der Hollywood-Auslandsjournalisten gewesen seien, dass man sich gar nicht sicher sei, sind das überhaupt noch arbeitende Journalisten, Journalistinnen. Einige von denen, da gibt es auch mal wieder einen Vorwurf, die schreiben gar nicht wirklich für eine Zeitung oder ein Magazin, sondern die seien eben eher Autogrammjäger. Ricky Gervais, der war ja schon einige Male Moderator der Veranstaltung, der hat darauf immer so ein bisschen angespielt, dass die Hollywood-Auslandspresse eigentlich eher so ein bisschen Autogrammjäger seien. Und letzten Endes hat ja zum Beispiel auch Tom Cruise seine Golden Globes zurückgegeben. Und seitdem haftet eben den Golden Globes was Schmuddeligeres an. Und ich glaube, sie hätten einfach nach außen nochmal einen viel größeren Kotau tun sollen. Also einfach noch eine viel größere Entschuldigung. Ich glaube, man nimmt es denen hier nicht so richtig ab, dass sie sich die Fehler eingestehen und dass sie sich auch wirklich ändern wollen. Und das ist, glaube ich, diese Zurückhaltung deswegen. Und viele warten erst mal ab, wie die kommenden Golden Globes auch insgesamt aussehen werden.
Ja, in welcher Form können denn allein schon die Nominierten, die jetzt am Montag bekannt gegeben werden, auch ein Zeichen setzen, dass es da wirklich Änderungen gab bei dem Verein? Also was sollte denn da nicht fehlen am Montag?
Ja, das ist eine gute Frage, denn zum einen ist es ja so, man muss sich ja sozusagen selbst noch mit ins Spiel bringen, also man muss ja auch sozusagen wollen, dass man nominiert wird, das ist ja mal das eine der ganzen Geschichte, aber wenn jetzt mal davon ausgehen würden, ja, die Mitglieder der Hollywood-Auslandspresse könnten frei wählen, dann sollte das Ganze natürlich möglichst divers aussehen. Frauen sollten natürlich eine Rolle spielen. Mir fällt so spontan ein aus dem jetzt Kinojahr, dass zum Beispiel King Richard dabei sein müsste, aus meiner Sicht. Also die Geschichte von Serena und Venus Williams, der Musicalfilm In the Heights zum Beispiel, ist ja auch ein groß gelobter, auch sehr diverser Musicalfilm und auch sicherlich das Schwarz-Weiß-Drama Passing, Seitenwechsel eher auf Deutsch. Das würde mir so einfallen. Das sind tolle Filme, die qualitativ toll sind, aber die natürlich auch etwas ausdrücken, was man in Hollywood möchte, nämlich sich sehr, sehr viel diverser präsentieren. Denn wir wissen, das Problem besteht ja nicht nur bei den Golden Globes, sondern ist insgesamt ein Hollywood-Problem. Es ist immer noch viel zu weiß und männlich hier insgesamt.
Am 9. Januar sollen dann die Globes verliehen werden. Das ist ja üblicherweise immer eine Gala, die sehr locker und entspannt ist und auch vor allem immer wieder gelobt wird, dass auch Alkohol ausgeschenkt wird. Und sie wird traditionell vom Sender NBC übertragen. Der hat sich ja jetzt im Zuge der Skandale zurückgezogen. Wie stellt man sich denn bei dem Verein der Auslandspresse jetzt diese Gala eigentlich vor?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, auf die es zumindest nach außen für uns Journalisten noch keine richtige Antwort gab. Also Helen Höhne hat selbst gesagt, es wird eine andere Gala werden oder es wird eine andere Veranstaltung werden. Es gibt de facto bis jetzt niemanden, der diese Gala im Fernsehen ausstrahlt. Ich gehe davon aus, dass man eine Art Livestream sehen wird. Aber ich persönlich frage mich, wer kommt denn überhaupt zu den Golden Globes? Die Veranstalter haben diesen Termin ganz ungünstig aus meiner Sicht gewählt und zwar zusammen mit den Critics' Choice Awards. Die finden auch an diesem Abend statt, auch natürlich mit einer Gala und einem roten Teppich. Und ich glaube, jeder PR-Agent würde sagen, hey, wenn du für beides nominiert bist, dann gehst du natürlich zu den Critics' Choice Awards. Das ist eine, sag mal, unbefleckte Veranstaltung. Die haben nicht so viel Kritik abbekommen wie die Golden Globes und es verspricht natürlich auch insgesamt den größeren Rahmen, der größere Rahmen zu sein für so eine Veranstaltung. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, ehrlich gesagt, um zu sagen, wie das aussieht. Ich glaube, es wird leider nicht so witzig, so locker und flockig, wie wir das sonst von den Golden Globes kennen. Meine persönliche Meinung ist, sie hätten es wirklich aussetzen sollen. Ich glaube, es ist viel zu früh, die Golden Globes zurückkehren zu lassen.
Sagt Katharina Wilhelm, Korrespondentin in Los Angeles. Wir sprachen über die anstehenden Nominierungen der Golden Globes, die Skandale rund um die Hollywood-Auslandspresse und die am Montag stattfindenden Nominierungen. Vielen Dank.
Bitteschön.
Die Verleihung des Europäischen Filmpreises in Berlin heute Abend ist für uns ein guter Moment, um zu gucken, wie sich das europäische Kino in Zeiten von Covid überhaupt verändert hat. Denn obwohl nun seit fast 2 Jahren die Pandemie auf dem europäischen Kino lastet, zeichnen sich die Kinematografien einiger Länder durch außergewöhnliche Kreativität aus. Christian Berndt über das europäische Kino in Corona-Zeiten.
Ja, Gerade hat die Tänzerin noch mit dem aufdringlichen Fremden geküsst, jetzt stößt sie ihm die Haarnadel ins Ohr. Später wird die androgyne Frau Sex mit einem Auto haben. Der französische Film Titan ist wohl der irritierendste Film des Jahres und nominiert für den Europäischen Filmpreis. So krass die Geschichte ist, so gut passt sie ins französische Kino, meint die Geschäftsführerin des französischen Filmexportverbandes Unifrance, Daniela Elstner.
Titan ist genau der Film, der die Jugendlichen weltweit anspricht und das finde ich auch irgendwie sehr interessant. Titan ist nicht ein außergewöhnlicher Film für Frankreich. Titan ist genau der Film, der zeigt, was Frankreich alles machen kann. Und ich finde, dass wir mit diesem Film auf der Welt zeigen, dass Frankreich ganz junge Frauentalente hat.
Der französische Film zeigt auch in der Pandemie Kreativität. Das gilt ebenso für Rumänien. Das Land schickt einen Film ins Rennen für den Europäischen Filmpreis, der auch mit einer kuriosen Sexszene glänzt. Lehrerin Emmy hat wilden, ehrlichen Sex. Unglücklicherweise filmt der Gatte dabei und das Video landet im Netz. Emmys Schüler entdecken den Film natürlich und Emmy muss sich einer Elternkonferenz stellen. Dort wird sie nicht nur als Hure beschimpft, es entladen sich auch antisemitische Angriffe auf ihren liberalen Unterricht. Die rumänische Filmsatire Bad Luck Banging or Loony Porn erhielt auf der Berlinale den Goldenen Bären und ist für den Europäischen Filmpreis nominiert. Der Film steht in seiner Mischung aus dokumentarischem Blick und greller Satire exemplarisch für eine neue Entwicklung im rumänischen Kino, sagt Produzentin Ada Solomon.
In the last 2 years, I mean, if you look at the successes of the Romanian cinema only of the year 21, you will see that the variety of voices.
In den letzten 2 Jahren, so Solomon, hat sich am Erfolg des rumänischen Films auf den Festivals in Berlin, Cannes und Venedig dessen neue Vielfalt gezeigt. Von einem typischen rumänischen Stil kann man anders als vor 15 Jahren nicht mehr sprechen. Damals entstand die sogenannte neue rumänische Welle.
In the beginning, I think the minimalism was the element that was bringing together the Romanian cinema.
Am Anfang stand ein radikaler Minimalismus. Kleine, direkte Geschichten mit einem sozialen Realismus, der auch den geringen finanziellen Ressourcen geschuldet war. Staatliche Hilfen bekommt die Filmbranche bis heute kaum. Den kreativen Aufbruch erklärt sich Solomon nicht zuletzt mit der geburtenstarken Generation, die als Folge des strikten Abtreibungsverbots in kommunistischen Zeiten entstand.
They were growing up in a very competitive system and they knew how to fight for their rights.
Diese Generation wuchs in ständiger Konkurrenzsituation auf und lernte, sich durchzukämpfen. Das brauchen die Filmleute auch jetzt. Die Staatshilfen für die Filmproduktion wurden in der Pandemie noch einmal gekürzt. Die Kinos bekommen nichts. In Italien dagegen erhalten die Kinos zwar staatliche Unterstützung, trotzdem verlor das Land letztes Jahr knapp 500 Leinwände. Aber das Problem habe schon vor Corona begonnen, meint die italienische Filmjournalistin Ilaria Ravarino. Die Italiener streamen viel und gern. Für den italienischen Film müsse das allerdings nicht schlecht sein.
The Italian cinema in the theaters is suffering. The only Italian that is going good at the box office is Paolo Sorrentino.
In den Kinos laufen italienische Filme schlecht, weil die Italiener Hollywood bevorzugen, meint Ravarino. Einzig Paolo Sorrentino sei in den Kassen erfolgreich. Sein neuer Film Die Hand Gottes ist für den Europäischen Filmpreis nominiert und wäre ein Garant für volle Kinos, meint Ravarino. Aber weil er von Netflix produziert wurde, lief er nur 3 Wochen exklusiv im Kino. Was für die Filmtheater schlecht ist, sieht Ravarino als Chance für die jungen italienischen Filmschaffenden, die im Kino kaum zum Zuge kommen. Außerdem haben die Streamer dem italienischen Film den größten Boom seiner Geschichte beschert und in den letzten Jahren, so Ravarino, öffneten sich die Filmschaffenden stärker neuen Stilen.
We have a long tradition in observing reality.
In Italien, so Ravarino, hat der soziale Realismus eine lange Tradition. Aber seit einigen Jahren gibt es gerade bei den Jüngeren einen Wechsel zu einem magischen Realismus, wie in Alice Rohrwachers gleichnishaftem Film Glücklich wie Lazzaro, der nach einem wahren Vorfall von einer Region in Italien erzählt, wo Bauern bis in die 70er Jahre wie Leibeigene lebten. Italiens Film blüht wie in anderen europäischen Ländern ausgerechnet in der Pandemie auf. Aber wie hier stellt sich überall die Frage, wie lange diese Blüte noch im Kino zu erleben ist.
Soweit der Blick von Christian Berndt auf den Zustand der Kinos in Italien, Rumänien und Frankreich. Alle Jahre wieder findet die Verleihung des Europäischen Filmpreises statt. Einst von Wim Wenders, dem langjährigen Präsidenten der Europäischen Filmakademie, als kleiner Bruder des Oscars bezeichnet, kämpft der Filmpreis mittlerweile mit Anerkennungsproblemen. Immerhin gibt es seit diesem Jahr mit Matthijs Wouter-Knol, der vorher bei der Berlinale sehr erfolgreich den Filmmarkt geleitet hat, einen neuen CEO. Die Verleihung selbst findet dieses Jahr erneut pandemiebedingt nur online statt. Über mögliche Gewinner und den Zustand des europäischen Kinos spreche ich jetzt mit Jörg Taschmann. Jörg, unter den Nominierten finden sich viele Filme aus diesem, aber auch noch aus dem letzten Jahr. Wie bewertest du erstmal so allgemein das Feld der Nominierten?
Also ich glaube, man hat da ein bisschen versucht, verschiedenste Aspekte des europäischen Films mit einzubringen. So eine richtige kohärente Handschrift kann ich da nicht erkennen. Es gibt gediegenes Kino wie The Father von Florian Zeller mit Anthony Hopkins. Das ist eher klassisches europäisches Kino. Dann, wie gesagt, Paolo Sorrentino, Die Hand Gottes, Se stata la mano di Dio. Für mich sein schönster Film bisher, weil er diese ganzen Manierismen abgeworfen hat. Ein sehr autobiografischer Film. Wie wichtig der Fußball, wie wichtig Maradona für ihn als Jugendlicher war. Über Titan ist schon viel geredet worden, der Film, der in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Dann ein sehr schöner Film, der auch in Cannes lief, Abteil Nummer 6 des finnischen Regisseurs Juho Kursmanen. Diese beiden letzten Filme stehen eher vielleicht für eine neue Generation im europäischen Kino. Und dann haben wir noch Kuvadis Aida von Jasmila Spanj, die ja nun auch schon zu den etablierteren Regisseurinnen des europäischen Kinos gehört. Ein sehr schmerzvoller Film über Srebrenica. Ein Film, der sehr wehtut und der eben auch mehr dieses dann doch engagierte und politische europäische Kino vielleicht darstellt.
Bevor wir über die Trends sprechen, müssen wir noch über eine Meldung sprechen, die uns diese Woche ereilt hat. Mit der italienischen Regisseurin Lina Wertmüller ist ja eine sehr prägende Regisseurin des europäischen Kinos diese Woche verstorben. Meinst du, dass man heute Abend einen Moment finden wird, um an sie zu erinnern?
Ach, ich fände das schon sehr schön, weil sie steht eigentlich für vieles, was man ja eigentlich viel mehr mit in den Mittelpunkt rücken möchte, nämlich weibliche Regisseurin. Sie war immerhin die erste, die für einen Oscar in Amerika nominiert wurde als beste Regisseurin, nämlich mit ihrem Film Sieben Schönheiten aus dem Jahr 1975. Sie war eine Filmemacherin, die arg polarisiert hat, die sehr ja auch bewusst provoziert hat in ihren Filmen, also gerade in Sieben Schönheiten. Da ging es zum Beispiel darum, dass ein Kleinkrimineller im KZ überleben möchte, indem er sich sexuell zur Verfügung stellt, einer Aufseherin, also durchaus nicht so leichtes Thema, aber sie hatte einen sehr überdrehten Humor und was sie ausmachte, waren beispielsweise die ganz langen Titel. Ich kann mich an einen Film erinnern, 1986, Camorra hieß der, den habe ich damals als junger Mann im Kino gesehen, da ist sie mir wirklich auch aufgefallen, der hieß dann auf Italienisch Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti und das ist noch nicht mal der längste Titel, ich erspare uns jetzt Filmtitel auf Italienisch, die irgendwie noch doppelt so lang sind. Also sie war schon eine sehr, sehr wichtige Frau des europäischen Kinos und mal schauen, ob der Europäischen Filmakademie da spontan was einfällt heute Abend.
Jetzt haben wir ja schon die nominierten Filme erwähnt, auch wenn sie natürlich sehr unterschiedlich sind. Kann man denn anhand der Nominierungen Trends ablesen? Etwas, was das europäische Kino besonders macht?
Also ich finde, die interessantesten Trends sind dann die, wenn man ein bisschen weggeht so von den Altmeistern. Also obwohl ich das sehr schön finde, dass ein Film wie dieser neue Paolo Sorrentino da nominiert ist. Aber gerade mit Titan oder auch mit Abteil Nummer 6 ist eine andere Generation dabei. Und ich finde, fast noch origineller kann man das sehen in den Nominierungen für die beste europäische Entdeckung, The European Discovery. Da ist zum Beispiel Pleasure dabei. Das ist ein Film einer schwedischen Regisseurin, der im Januar in die Kinos kommen soll in Deutschland, über eine 19-jährige Schwedin, die unbedingt Pornostar in L.A. werden möchte. Da ist auch nominiert Promising Young Woman, ein Film, den ich eigentlich eher in der ersten Etage lieber gesehen hätte als bester Film. Den hat man nun in Discovery gepackt. Aber da ist viel los im europäischen Kino, gerade bei jüngeren Filmemacherinnen und auch Filmemachern. Und in die Richtung kann man durchaus auch gehen.
Aber dann höre ich raus, dass du dir durchaus wünschen würdest, dass die Europäische Filmakademie sich wesentlich stärker trauen sollte, eben so eine Entdeckung auch prominenter zu platzieren, statt in einer Nebenreihe, die ja auch wichtig ist, aber dennoch quasi nebenan läuft, ne?
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, da muss jetzt nicht The Father zum Beispiel nominiert werden. Das halte ich für eine Konzessionsentscheidung, um zu sagen, natürlich Anthony Hopkins, der amerikanischer Staatsbürger geworden ist, ja eigentlich Brite und das ist ja auch europäisches Kino. Ich glaube, das hat der Europäische Filmpreis gar nicht unbedingt nötig, da so einen Nachklapp zu machen. Und eine Sache ist natürlich auch ganz spannend und das ist, dass man zum ersten Mal sich ja nun auch mit dem Film von Paolo Sorrentino einen Netflix-Film nominiert hat.
Ja, genau. Das ist ja überhaupt die Frage, wie sich so eine Akademie verhält dazu, dass die Streamingdienste, die ja nun keine europäischen Streamingdienste sind, hier auch das Filmemachen bestimmen zum Teil, ne?
Da hätte ich mir nämlich auch gewünscht, dass man da sogar noch ein bisschen weiter geht. Es gab einen Film, einen Netflix-Film, eine polnische Produktion, Operation Hyakintus von Piotr Domalewski, den ich für einen der stärksten Filme des Jahres eigentlich halte, auch gerade des europäischen Kinos. Aber der war ihnen dann wahrscheinlich wieder nicht bekannt genug. Da nimmt man dann lieber Sorrentino und Netflix, das geht dann irgendwie besser. Aber auch da, finde ich, kann die Europäische Filmakademie, gerade wenn sie jüngere Leute haben will, noch sehr viel mehr tun. Weil vergessen wir nicht, gerade jüngere Leute sind nicht die, die in die Arthouse-Kinos gehen. Die gehen in die Multiplexe und die verfolgen sehr stark, was auf Netflix läuft. Und da muss man Netflix auch einfach loben. Die tun wirklich viel für das europäische Kino, auch weil sie müssen und auch weil es wahrscheinlich Quote bringt. Aber da, wenn man europäisches Kino sehen will, dann ist man streckenweise auf Netflix besser bedient als in den europäischen Kinos.
Ich habe ja immer das Gefühl, wenn wir jedes Jahr über den Europäischen Filmpreis sprechen, dass es dann schon in der Branche als Veranstaltung recht gut etabliert ist, dieser Preis. Was müsste man aber denn tun, damit dieser Preis noch viel stärker in einer Öffentlichkeit bekannt wird, also auch von Zuschauern betrachtet wird, die Preise dann wissen, übertragen bekommen? Heute Abend wird das ja alles etwas seltsam sein, allein durch die Pandemie haben wir es ja mit einer reinen Online-Veranstaltung zu tun.
Ja, und das wird ja dann auch nur auf europeanfilmawards.eu ab 19 Uhr gestreamt. Es soll wohl auch Länder geben, wo da immerhin die Fernsehsender das streamen. In Deutschland ist das zum Beispiel nicht der Fall. Es wird in Deutschland kein einziger Fernsehsender darüber berichten. Nicht mal im Nachklapp, wie früher Arte oder mal der RBB vor vielen, vielen Jahren. Da gibt es viel zu tun. Aber es hängt in ganz Berlin kein einziges Plakat, das heute Europäischer Filmpreis ist. Es gibt keine Filmtour mit den Nominierten. Früher hat man in Berlin wenigstens die nominierten Filme gezeigt. Das müsste man europaweit tun. Es gibt einen europäischen Filmtag in den Arthouse-Kinos. Da wünsche ich mir dann, dass mindestens diese 5 nominierten Hauptfilme überall in Europa zu sehen sind. Und da gibt es wirklich noch ganz viel zu tun. Und die europäische Komödie, finde ich, reicht da nicht aus, weil die gibt es. Man müsste einfach mal den besten europäischen Mainstream-Film nominieren. Und wir haben gerade den Beitrag von einem Kollegen gehört, wo in Italien gesagt wurde, es gebe nur Sorrentino, der Erfolg hat. Das stimmt ja gar nicht. Natürlich gibt es in Italien höchst erfolgreiche Komödien. Die will man vielleicht nicht unbedingt außerhalb Italiens sehen, weil sie sehr spezifisch sind. Aber es gibt dieses Mainstream-Kino und in diesem Jahr starb vor kurzem jemand, der für dieses Mainstream-Kino stand. Und das ist Jean-Paul Belmondo. Und der hatte in den 70er, 80er Jahren überall in Ost- und Westeuropa Erfolg. Das Interessante war wieder nur, in den Nachrufen hat man wieder nur gelesen, dass er bei Godard gespielt hat. Also da haben auch wir Filmkritiker, glaube ich, noch ein bisschen was aufzuholen.
Heute Abend werden sie verliehen, die europäischen Filmpreise. Jörg Taschmann wird das Ganze für uns betrachten und die Gewinne einordnen ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. Sie hören Vollbild, das Filmmagazin. In dem sprechen wir jetzt über den französischen Regisseur Léos Carax, der in 40 Jahren Karriere nur 6 abendfüllende Spielfilme gedreht hat. Doch jeder Carax-Film steht für sich, ist unvergleichlich und in gewisser Weise ein Monolith. Das ist ihm jetzt auch gelungen mit seinem neuesten Spielfilm. Annette heißt er, der kommt Donnerstag in unsere Kinos. Und dieser Film steht auf fast jeder Kritiker-Bestenliste für das vergangene Kinojahr. Und ich gebe sofort zu, auch auf meiner steht er schon ganz oben in der Top 3. Es ist ein Musical oder wie ich es lieber formulieren würde, es ist eine Avantgarde-Oper, die in Cannes mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde. Darin verliebt sich eine Opernsängerin, gespielt von Marion Cotillard, in einen Stand-Up-Comedian, gespielt von Adam Driver. Und wenn die beiden sich verlieben, dann wird das Ganze natürlich auch besungen.
We love each other so much. We love each other so much. Counterintuitive, baby, and yet we remain.
Ja, wir hören schon, dass alles hier etwas anders klingt. Die Musik wurde für diesen Film auch komponiert von einer Avantgarde-Synthie-Pop-Band, den Sparks. Und die weitere Handlung ist ehrlich gesagt ziemlich schwer in Worte zu fassen. Deshalb bin ich sehr froh, dass Anke da ist. Anke Lewicke, Filmkritikerin, die das Gleiche probieren darf. Anke, Marion Cotillard und Adam Driver verlieben sich. Und dann?
Und dann, ja, also als wir den Film in Cannes gesehen haben, waren wir doch alle so ein bisschen fassungslos, weil was wir da gesehen haben, das glaubt man ja eigentlich nicht, aber man steigt trotzdem ein. Also fangen wir mal an, Adam Driver, Stand-Up-Comedian, aber Zynismus in Person, sowas hat man noch nie gesehen. Also wenn der auf die Bühne betritt in seinem grünen Bademantel, rauchend und Banane essend, dann macht er das Publikum fertig. Er guckt aber auch gleichzeitig immer in die eigenen Abgründe dabei, thematisiert seine Gefühlszustände, sucht den Kontrollverlust, während eben Marion Cotillard als Opernsängerin natürlich sehr kontrolliert ist. Da muss jeder Ton sitzen. Ja, und die Gefühle, die die beiden füreinander empfinden, sind einfach zu groß, um gelebt zu werden. Also so beängstigend. Und aus dieser Geschichte macht er dann, wie du sagst, Musical oder Avantgarde-Oper, stimmt natürlich auch, Beziehungsdrama, Melodrama. Man könnte auch von einem Künstler- und Künstlerinnen-Psychogramm sprechen. Es geht aber auch um Kinderstars und Showbiz. Also die beiden bekommen eine Tochter und die ist aber eigentlich eine feingliedrige Puppe. Wird im Kreissaal singend zur Welt gebracht und es wird aber nie thematisiert, das nimmt man die ganze Zeit hin und daraus wird dann ein Babystar, könnte man sagen. Und dann wird eben Pinocchio angesprochen, der Undine-Mythos, es gibt Einlagen-Musical wie bei Esther Williams in den 50er Jahren, Rückprojektionen, das ist alles total wild. Und der Wahnsinn der Gefühle findet hier wirklich eine Form. Und ich glaube, deshalb bleibt man einfach dran, oder?
Und es ist die total richtige Beschreibung des Kinos von Leos Carax. Also total wild, hast du gesagt. Dieses exzessive, leidenschaftliche Liebesgeschichten. Das ist ja vielleicht ein Leitmotiv aller seiner Filme. Davon sagen schon oder sprechen schon einige der Titel, ne? Boy Meets Girl oder Die Liebenden von Pointe-Neuf. Insofern ist er schon ein französischer Regisseur auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist es schon recht radikal. Wie würdest du ihn einordnen? Macht er weiter, wo die Nouvelle Vague aufgehört hat?
Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Also einmal gibt es eine Parallele, wie die Nouvelle Vague liebt er auch das Kino. Er ist in Pariser Vororten groß geworden. Als er dann als junger Mann nach Paris gegangen ist, war er tagelang, wochenlang einfach nur im Kino, aber eben alleine, nicht als Gruppe. Er hat nicht über die Filme diskutiert. Und wenn ich jetzt Jacques Rivette nehme, zum Beispiel, wird doch bei Leos Carax Paris auch zum mythischen, mythologischen Ort. Oder Romer, da sind die Liebenden auch immer von ihren Gefühlen überrascht, von dem Kommen und Gehen, von Sehnsüchten. Und da bei Romer bleibt es einfach sehr alltäglich und bei Carax ist es dann die Überhöhung und dann sind wir, Überhöhung, Stilisierung, sind wir natürlich bei Godard, da gibt es für mich die größte Ähnlichkeit. Also nehmen wir den zweiten Film von Carax, Die Nacht ist jung. Das ist ein Science-Fiction, bei Godard außer Atem war es ein Film noir. Es geht um die Wahrhaftigkeit der Liebe, nämlich es ist, wer Sex miteinander hat und sich nicht liebt, der wird von einem Virus angesteckt. Und wo ich jetzt aber den Unterschied zu Godard sehe, ist für Godard, ist für mich immer die Übersetzung von Roland Barthes Buch Fragmente einer Sprache der Liebe in Bildern. Und diese Sprache, daran glaubt einfach Leos Carax nicht. Aber er sucht sie mit jedem Film neu. Und das in aller Verzweiflung. Und diese Verzweiflung hat eben so was Wuchtiges, Packendes. Und dann gibt es ja auch auf einmal die Momente, wo die Liebe einfach im Bild ist.
Ja, das macht sicherlich seine ganze Anziehungskraft aus. Er hat ja auch ein sehr junges Publikum, auch, die sich da auch angesprochen fühlen. Das ist ja interessant. Das war jetzt der theoretische Überbau, den du gegeben hast. Aber es ist ja auch ganz praktisch auf der Leinwand gesehen, dass er einen sehr eigenen visuellen Zugang hat zu seinen Themen. Wie würdest du den denn beschreiben?
Ja, vielleicht ist er genauso radikal, eben wie die Liebenden leben, leben lieben. Und ich finde es auch, wenn man zum Beispiel Denis Lavant ist ja häufig sein Hauptdarsteller gewesen, er trägt dann seine Vornamen Alex, Oscar. Also ich glaube, er arbeitet auch was Persönliches ab, das müssen wir gar nicht vertiefen, aber man spürt eben doch immer auch eine Persönlichkeit dahinter, die da auf der Suche ist. Und er liebt eben das Manieristische, er liebt Pathos, Kitsch und alles. Und das stellt er eben einfach auch aus. Und was ich auch interessant finde, ist, wie er dann doch das Kunstmachen eben immer wieder thematisiert. Und da finde ich Holy Motors, wo eben Denis Lavant einen mysteriösen Monsieur Oscar spielt, der eben immer ganz viele Rollen annimmt. Eine Bettlerin ist er zum Beispiel, ein Vater, ein Killer. Und er hat einen Auftraggeber, der sitzt dann einmal bei ihm, der wird von Michel Piccoli gespielt. Und der fragt ihn dann eigentlich, warum machst du das alles?
Was treibt Sie an, weiterzumachen, Oscar?
Ich sehe sofort, was ich begonnen habe. Wegen der Schönheit der Sache.
Wegen der Schönheit? Es heißt, die liegt im Auge. Sie liegt allein im Auge des Betrachters.
Also, wenn niemand mehr hinsieht,
Ja, und die Augen spielen in seinen Filmen ja immer wieder eine Rolle. Also Juliette Binoche, die blind wird in Die Liebenden vom Pont-Neuf. Und vielleicht will er einfach, der Liebende will gesehen werden und die Liebe auch. Und genau das macht er mit seiner Form. Wir sehen wieder die Liebe.
Er arbeitet ja mit diesen unterschiedlichen Ebenen der audiovisuellen Kunst. Das Visuelle hast du gerade versucht zu fassen. Das Auditive ist auch interessant. Jetzt nicht nur bei seiner Avantgarde-Oper Annette jetzt. Überhaupt spielt die Musik immer sehr konsequent eine wichtige Rolle in seinen Filmen. Aber dann auch so quer durch alle Genres hinweg. Hier auch nochmal ein Beispiel. Also wir hören schon, ne? Also quer, industrial, alles ist mit dabei. Also ein Eklektiker letztendlich.
Ja, auf alle Fälle. Und wie wir das hier hören bei Die Liebenden von Pont-Neuf, da wird die, es ist ja Paris wirklich die Hauptstadt der Liebenden. Und jetzt eben sucht er über Opern. Hast du gesagt, das stimmt auch, das sind ja teilweise wirklich Arien über Pathos, Kitsch versucht er wieder zu seiner Wahrhaftigkeit zu finden und da ist es ihm dann auch egal, dass Adam Driver gar nicht richtig singen kann, nicht immer den tollen Ton trifft, sondern die Ehrlichkeit zählt. Deshalb hat er auch alles live aufgenommen und über diese Formen dieser Musik wird ja auch wieder über die Auftritte nachgedacht. Also Adam Driver, Stand-up-Comedian, der will ja sein Publikum letztlich töten und sie will durch die Tode, die sie immer auf der Bühne sterben muss, will das Publikum retten. Also das ist schon ganz interessant, was er da alles mit der Musik macht. Ja, und die Musik lässt doch auch unser, sagen wir es ganz banal, Herz aufgehen.
Anke Lewicke empfiehlt Annette von Leos Carax für viele, auch für uns beide, einer der besten Filme des Jahres, zu sehen ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Der Monte Verita ist ein übersichtlicher Hügel im Schweizer Tessin in der Nähe von Ascona und war vor gut 100 Jahren die Heimat einer sehr modernen Utopie. Denn damals tummelten sich mit Hermann Hesse oder Isadora Duncan viele Aussteiger auf dem Verita-Hügel und sie schufen einen Treffpunkt für alternative Lebensformen, die nah und im Einklang mit der Natur leben wollten. Diese Kommune und ihre Bewohner werden im Spielfilm Monte Verita, der Rausch der Freiheit von Regisseur Stefan Jäger nun gefeiert.
Was immer ihr an Gerüchten über den Berg gehört haben mögt, auf dem Monte Verita spürte ich eine Neugierde, aber auch eine Unruhe in mir aufkeimen. Etwas hielt mich hier fest, als ob es das Schicksal so wollte.
Ein Ausschnitt aus Monte Verita und vor der Sendung konnte ich mit Hanna Herzsprung sprechen. Sie spielt die Mitbegründerin der Kommune Monte Verita, die Berlinerin Lotte Hettemer. Ich wollte von Hanna Herzsprung wissen, ob sie vor den Dreharbeiten denn überhaupt von der Utopie des Monte Verita gehört hatte.
Ich hatte davon mal gehört, aber ich habe mich dann erst wirklich so viel mehr damit beschäftigt und wirklich eine Idee davon bekommen, was da passiert ist, passiert sein könnte, was eben... Das war eine tolle Zeit, zumal uns Stefan auch wirklich sehr schön eingeführt hat. Wir hatten wirklich hier eine Probenwoche, was man ja leider einfach schwer ist, tatsächlich so möglich zu machen. Der mit meinen wundervollen Kollegen Julia Jentsch und Max Huberer und Marisi Riegner, dass wir eine Woche hier Zeit hatten, zusammen zu proben und waren auch am Monte Verita, haben da gewohnt. Das ist ja noch wirklich wunderschön. Auch du kannst ja eben die ja partiell noch, sind ja diese Hütten noch erhalten oder wieder aufgebaut worden, so dass man ein bisschen ja, Luft schnuppern kann von der Zeit, die da so stattgefunden hat. Und dieser Ort, das hat einfach wirklich was Magisches. Das ist also ich finde den unglaublich besonders. Und es hat alles sehr geholfen. Das ist immer so schön, weil dann, das muss man dann weniger spielen, das ist dann alles da und das kriegt man so geschenkt als Material, um Rollen zum Leben zu erwecken, ja.
Das ist ja in dem Fall Lotte Hettemer, die Sie spielen, das ist ja eine der Mitbegründerin dieser Kooperative, wie es ja offiziell immer hieß. Was war das denn für eine Frau?
Ja, eine Frau, die eben, sie ist in Berlin aufgewachsen, in einem sehr strengen Elternhaus. Der Vater war Bürgermeister, hat dann studiert und hat sich da aber eben sehr in den Zwängen und gefangen gefühlt und hat dann eben Ida Hoffmann kennengelernt und dann sind, also kurz zusammengefasst eben, ist sie da mitgegangen wirklich und zwar wortwörtlich. Also die sind ja zu Fuß, haben sie diesen Ort, sie sind aus Hamburg losgelaufen, so irre. Und wäre auch spannend, da nochmal ein Roadmovie zu erzählen. Ich würde auf jeden Fall zum Casting gehen.
Wie ist es eigentlich, ich habe ja schon gehört, wie wichtig es ist, den Ort kennenzulernen, wo eine Figur wie die Lotte Hettemer gelebt hat und letztendlich auch gewirkt hat. Ist das auch wichtig dann für eine Schauspielerin, diese dann doch historische Figur zum Leben zu erwecken? Oder wie ist da der Arbeitsprozess? Was braucht man, was braucht man nicht? Wie nähert man sich so einer Figur?
Also ich brauche immer ganz, ganz, ganz viel Informationen. Ich bin da wie so ein Trichter. Ich muss das alles aufnehmen, verstehen. Und dann geht es irgendwie, wandert so durch so durch meinen Kopf, irgendwie so in meinen Körper. Und dann gucke ich, was ich davon benutzen kann, um es wirklich spürbar dann zu erzählen oder zu sein. So. Das sind dann so Prozesse, die kann ich immer nicht so gut erklären. Es passiert dann zum Glück irgendwie immer alles. Und ja, und dann ist für mich natürlich das Wichtigste die Arbeit mit dem Regisseur, weil wir beide sind ja quasi die, die so den Austausch haben, den Dialog für die Figur. Also wir beide sind die, die sie hoffentlich in dem Moment am besten verstehen und wissen, was wir davon zeigen wollen und wie wir sie zeigen wollen. Und das ist auch mit für mich so die schönste Arbeit am Set, eben dieser Austausch mit Regie und da so die Momente zu finden. Und spannend ist es dann für mich loszulassen, die Arbeit, den Film und dann ein Jahr später zu sehen, was daraus geworden ist und was sich der Regisseur dann, in dem Fall Stefan, so rausgesucht hat und die Momente und wie er sie erzählt. Das ist total irre und das ist immer ein ziemlich spannender Prozess, ja.
Was habt ihr denn besprochen bei Lotte? Weil ich hatte das Gefühl, auf der Leinwand zumindest, habe ich sie wahrgenommen als eine Figur, die diese Utopie zu 100% lebt. Für sie hat sich das ja erfüllt letztendlich. Alle anderen versuchen sich irgendwie noch dazu zu verhalten. Für sie hat sich das Ganze schon komplett, also sie ist ja wie eine Heilige letztendlich.
Ja, sie hat sich quasi nochmal, also aus der Idee heraus, die sie da gegründet haben und die da entstanden ist, genau nochmal rausgenommen, sich nochmal quasi richtig, also wahrhaftig quasi, einen eigenen Ort noch mal weiter weggesucht, um wirklich das wirklich zu leben, also mit der Natur quasi wirklich eins zu werden. Und das ist sie auch, das haben wir auch wirklich versucht, auch maskentechnisch. Und das war uns total wichtig, dass sie quasi wie so visuell auch fast eins teilweise mit der Natur ist. Wir sind auch mit Stefan zusammen an den Ort gegangen, sind richtig hingewandert zu ihrem ausgesuchten Ort, wo sie dann lebt. Und es war total irre, was er mit mir gemacht hat. Das habe ich auch so noch nie erlebt. Dass er in diese Felsenhöhle hat gesagt, lass die Augen bitte zu. Also er taste dann zu Hause erstmal. Und das ist immer so lustig. In so Proben denkt man so, ja, okay, spannend, ja gut, also ja, okay, probiere ich mal so. Und es war total irre, weil ich wirklich erstmal quasi ertastet habe, wie es sein könnte, wo ich wohne, bevor ich es als Schauspielerin direkt so wahrnehme, speichere, mir ein Bild daraus mache, hat er so wirklich bewusst für meine Figur den Weg des Erfühlens, Ertastens, des Seins. Macht es Sinn? Es war immer so schwer, über solche Sachen zu reden, wenn man sie sonst einfach eben so spielt, gesucht. Und da kann ich Stefan einfach nur danken. Er ist einfach so ein besonderer, aufmerksamer Regisseur, der die Figuren da auch einfach so sieht und so, ja, so richtig tolle Hilfestellungen leistet. Und es macht auch total Spaß. Das ist für mich natürlich das Schönste in einem Beruf, immer neue Dinge kennenzulernen und auch über so Figuren da anders herangebracht zu werden.
Es heißt ja auch, dass er möglichst wenig eingreift, dass der Schauspieler dann erstmal sagt, spielt, ich gucke mir das an. Dass er auch das Zwei-Kamerasystem benutzt hat, dass das ja dann in dem Moment ja auch eine große Prägung ist, so einer Szene. Wenn ich mit zwei Kameras drehe, kann ich erstmal laufen lassen, komm mir gucken, wie die Schauspielerinnen sich den Raum nehmen. Haben Sie das auch so empfunden?
Ja, aber der war wirklich sehr, sehr, sehr gut vorbereitet, der Raum. Also es war wirklich, das war einfach durch diese Probenwoche, durch diese Herangehensweise, durch den Austausch, durch das wirklich schon sehr gut geschriebene Drehbuch auch, der Stefan ist da darüber hinaus, dass er einfach so genau weiß, wie er sich das wünscht und vorstellt, und kann er den Raum, glaube ich, so groß lassen, weil ich mit ihm einfach gefühlt nonverbal sehr schnell ein Gefühl hatte zu der Figur und über diese Figur. Und dann ist es eben so spannend, wie Sie gesagt haben, dass er dann den Raum gibt, dass man dann einfach spielen darf. Und das ist natürlich ein Geschenk, weil dann passieren so magische Momente, die man einfach gar nicht vorhersieht. Das ist für mich als Schauspielerin natürlich auch das Schönste, dass das dann nicht zu technisch wird und man weiß genau, wie man sich das vorgenommen hat. Mein, was ich am meisten auch liebe an dem Beruf, ist wirklich, dass man sich vorbereitet, aber dann der Moment des Spielens, einfach loslassen, frei sein und eben einfach im wahrsten Sinne des Wortes spielen darf. Also, und Spaß und Freude hat, egal, auch wenn es dramatisch ist, trotzdem ist es ja eine Spiellust, die sich da in mir breit macht und die dann da so sein darf. Und je mehr Raum man dafür bekommt, desto schöner und dankbarer bin ich.
Hanna Herzsprung über ihre Rolle der Lotte Hettemer in Monte Verità zu sehen ist der Spielfilm ab Donnerstag in den deutschen Kinos.
Top 5.
Musik.
dass in bestimmten Zeiten das Kino auch dazu da ist, den Menschen Trost und Hoffnung zu spenden, das ist eine Botschaft, die sich viele Filmemacherinnen in der Filmgeschichte zu eigen gemacht haben. Kein plattes End ist dabei, Happy End, kein plattes Happy End ist dabei gemeint, sondern Hoffnung im wahren Sinne und ein in die Zukunft verweisendes Ende eines Films. In Pandemiezeiten können wir genau das gut gebrauchen, meint Hartwig Tegeler und hat eine Top-5-Kolumne gebaut mit dem Motto: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Lust auf einen Film?
Jetzt müssen Sie sprechen. Das ist unsere einzige Hoffnung.
Hoffnung?
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Der große Diktator von Charlie Chaplin 1940.
Diese Satire über den Nationalsozialismus gipfelt in der Propagandarede eines Goebbels-Verschnitts, durch den auch, von heute aus gesehen, die Sprache zeitgenössischer Rechtsradikaler durchscheint.
Begriffe wie Demokratie sind nur dazu da, um das Volk zu betrügen. Deshalb wurden sie schlicht und einfach abgeschafft.
Doch Charlie Chaplin als kleiner Friseur mit dem Diktator Hinkel verwechselt, steht nun vor dem Mikrofon eigentlich, um die Einwohner des überfallenden Nachbarlandes auf ihr demokratiefreies Leben einzunorden. Seine Rede beginnt zaghaft, wird dann aber zum flammenden Appell.
Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass.
Diese Hoffnung, dass der kleine Mann den grausamen Herrscher besiegen kann, mit Zivilcourage und entlarvendem Witz. Chaplins Der große Diktator spielte auch einen wichtigen Beitrag für den Kriegseintritt der USA gegen Nazi-Deutschland. Und das ist keine andere Geschichte.
Haben Sie noch etwas zu sagen, Mr. Deeds?
Platz 4. Mr. Deeds geht in die Stadt von Frank Capra, 1936.
Millionenerbe ist so enttäuscht von seiner großen Liebe, dass er sein Vermögen an arbeitslose Bauern verschenken will. Bei der anschließenden Gerichtsverhandlung holt Gary Cooper alias Longfellow Deeds so richtig aus.
Ich finde, die Burschen, die es bis nach oben schaffen, sollten mal anhalten, um denen zu helfen, die es nicht schaffen.
Der Mr. Deeds-Film ist gedreht in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Frank Capra erzählt vom einfachen Mann, der darauf beharrt, in dieser Zeit, dass Menschlichkeit nicht zur Disposition steht. Am Ende das Urteil.
Mr. Deeds, nach Auffassung des Gerichts sind Sie nicht nur geistig gesund, sondern vielmehr der geistig gesündeste Mann, der je diesen Gerichtssaal betreten hat. Die Klage ist abgewiesen.
Frank Capra war immer davon überzeugt, dass die Menschen das Recht haben, im Kino auch Hoffnung zu schöpfen.
Platz 3.
Und wenn das Leid, wenn es quasi vollendet ist, dann darf ein gutes Ende kommen.
Das Piano von Jane Campion, 1993.
Ada, Holly Hunter, landet mit ihrer Tochter in Neuseeland von ihrem Vater mit einem Briten verheiratet. Doch sie wird sich voller Verzweiflung, Lust und Glück dem Nachbarn George, Harvey Keitel, zuwenden. Sie wird einen Finger verlieren, den ihr Mann abhackt. Aber schließlich werden sie und ihre Tochter und George Neuseeland verlassen. Und von dem Piano, von dem Ada will, dass die Männer es ins Meer wirfen, wird sie dann in die Tiefe gezogen, bis sie bereit ist, wieder aufzutauchen.
Mein Wille hat sich für das Leben entschieden.
Ada, stumm, Pianistin, sensibel, sinnlich, hat am Ende ihrer Heldinnenreise zu einer großen inneren Ruhe gefunden. Und der abgehackte Finger der Klavierspielerin? Nun.
George hat für mich eine metallene Fingerspitze angefertigt. Ich bin das Monstrum der Stadt, was aber durchaus befriedigend ist.
Was für eine Hoffnung, im Anderssein ganz zu werden.
Platz 2. Unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg, 1977.
Am Ende landen die Aliens, wie immer Emanationen unserer Sorgen und Ängste, Wünsche und Träume oder Albträume. Begegnung findet statt. Der kleine Junge, den sie für eine Weile entführt hatten, ist traurig, dass sie wieder wegfliegen.
Gehen Sie wieder fort? Wiedersehen.
Aber die Außerirdischen nehmen auf ihrer interstellaren Reise ein paar von uns mit. Einer von ihnen, der Elektriker Roy Neary, Richard Dreyfuss, dem François Truffaut als leitender Wissenschaftler hinterherruft.
Monsieur Neary, ich beneide Sie.
Die Hoffnung, episch inszeniert wie große Oper im Finale von Unheimliche Begegnung der dritten Art, liegt darin, dass die Kommunikation mit dem Unbekannten, dem Fremden, den anderen gelingt, gelingen kann. Größer geht's nicht, oder?
Platz 1, Boyhood von Richard Linklater, 2014.
Doch es scheint viel größer zu gehen in der radikalen Einfachheit in dieser Geschichte vom Jungen, der heranwächst. 12 Jahre hat Richard Linklater mit denselben Schauspielern immer wieder Szenen gedreht. Vom kleinen jungen Mason, der im Gras liegt und in den Himmel schaut, bis zum 18-Jährigen, der das Zuhause verlässt. Im Big Bend Nationalpark sitzt Mason dann mit einer Freundin auf einem Felsen. Sie reflektieren über die Zeit, ihr unabänderliches Vergehen.
Ja, ich weiß es. Es ist unveränderlich. Der Moment, das ist doch immer genau das Hier und Jetzt, oder?
Diesen Moment zu leben, das beinhaltet die Hoffnung, irgendwann an diesen Punkt von Glück zu kommen. In der Einfachheit dieser letzten Bilder von Boyhood liegt eine übermächtige Magie.
Soweit also unser hoffnungsvoller Blick auf alles Relevante aus der Welt des Films. Gleich hören Sie bei uns im Programm, ob Roboterbienen bald unseren Honig produzieren. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.